Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Es ist der bisher größte Börsengang eines Internetunternehmens. Zum ersten Mal wurden heute Aktien des sozialen Netzwerks Facebook an der Börse gehandelt. Das Debüt verlief aber eher lau. Insgesamt wurden Facebook-Papiere im Wert von 16 Milliarden Dollar ausgegeben. Facebook schätzt seinen Wert auf mehr als 100 Milliarden Dollar und ist damit teurer als BMW, Deutsche Bank und Adidas zusammen.
Palo Alto, Kalifornien, der Sitz der Firma Facebook. Mark Zuckerberg, der 28 Jahre alte Gründer, und seine Mitarbeiter haben sich auf dem Firmengelände versammelt. Die Stimmung ist euphorisch. Schlag 9.30 Uhr New Yorker Zeit beginnt in New York der Börsentag. Und bei Facebook ist die Hoffnung groß, dass die Facebook-Aktie kräftig zulegt. Nasdaq in New York, die Technologiebörse, hier wird die Aktie gehandelt. Das Interesse ist selbst bei normalen Besuchern des New Yorker Times Square groß. Begleitet war der Börsengang von Facebook bereits seit Tagen von enormem Medien- und Publikumsinteresse, wie es selbst bei großen Börsengängen eher selten der Fall ist. Doch in der Euphorie meldeten sich dann schon am Vormittag auch skeptische Stimmen unter den Profis. Die Firma ist viel zu überbewertet, was dazu beiträgt, viele Investoren sind selbst auf Facebook und wenn nicht sie, dann ihre Kinder, die Tochter, der Sohn, die Enkel, viele kleine Investoren. Wäre das irgendeine andere große Softwarefirma, würde vermutlich keiner drüber reden. Als nach einer Verzögerung der erste Handelskurs bekannt wird, pendelte er lediglich um einige Dollar über dem Ausgabekurs von 38 Dollar, also weit weniger, als von vielen erwartet worden war.
Wie immer die Facebook-Aktie heute Abend New Yorker Zeit am Ende dann genau dastehen wird, es gibt auch kritische Stimmen. Stimmen, die fragen, wird es Facebook gelingen, mit Werbung tatsächlich so viel Geld zu verdienen, wie sich das die Firma und die Investoren erhoffen. Stimmen, die fragen, werden Datenschützer in Europa oder gar in den USA erfolgreicher gegen Facebook vorgehen können, als das bisher der Fall war. All das sind Faktoren, die den Kurs dieser Aktie natürlich beeinflussen. Wir werden also erst in den nächsten Wochen oder gar Monaten wissen, was die Firma Facebook wirklich wert ist.
Es ist die hohe Nutzerzahl, die Facebook vor allem für die Werbeindustrie so attraktiv macht. Mehr als 900 Millionen Menschen weltweit sind bei Facebook. Das heißt, sie haben bei dem Internetportal ein Profil angelegt und kommunizieren mit anderen Nutzern. Die Mitgliedschaft bei Facebook ist kostenlos.
Jeder vierte Deutsche nutzt es, Facebook. Millionen halten dort ihre Erinnerungen fest, tauschen sich mit Freunden aus. Es ist eine Art elektronisches Tagebuch und immer mehr machen mit. 100 Millionen weltweit im Jahr 2008. Heute, 4 Jahre später, sind es nach Unternehmensangaben 900 Millionen. Die Facebook-Welt hat mittlerweile fast 3-mal so viele Einwohner wie die USA. Alles, was die Nutzer hier eintragen, wird gespeichert. Alter, Wohnort, Geschlecht, Beruf, auf Servern in den Vereinigten Staaten. So weiß Facebook genau, was seinen Nutzern gefällt. Und Firmen können gezielt Werbung schalten, ganz subtil, direkt auf dem Profil des Nutzers. Für diesen Zugang zahlen Unternehmen Facebook Milliarden. Der Umsatz sprang innerhalb von 6 Jahren auf 3,7 Milliarden US-Dollar. Die Plattform ist bei vielen Menschen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Darauf setzen die Anleger und hoffen auch in Zukunft auf große Gewinne.
Mehr zum Facebook-Börsengang haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt. Unter anderem erklären wir ausführlich das Geschäftsmodell des Netzwerks. Kurz vor dem offiziellen Beginn des G8-Gipfels in den USA ist Präsident Obama im Weißen Haus mit dem neuen französischen Präsidenten Hollande zusammengekommen. Ein beherrschendes Thema ist die Schuldenkrise im Euroraum. Obama kündigte an, er wolle neben der Finanzkrise auch das Thema Wachstum auf die Tagesordnung bringen. Auf dem Landsitz des US-Präsidenten in Camp David treffen sich heute Abend die Staats- und Regierungschefs der 7 führenden Industriestaaten und Russlands.
Es soll so wie früher sein, ein Gipfel fernab von allem Störenden, intim und ehrlich. Deswegen habe der Präsident nach Camp David eingeladen. Hier in ländlicher Idylle kann Tacheles geredet werden. Tacheles vor allem über Europas Krise, Tacheles aber auch über die Deutschen, die Europa zu Tode und die Welt in eine noch tiefere Krise sparen könnten, so fürchten jedenfalls die Amerikaner. Der französische Flieger kommt früh und erst einmal nach Washington. Frankreichs neuer Präsident genießt volle Aufmerksamkeit. Dem Weißen Haus gefällt, dass François Hollande im Wahlkampf der deutschen Finanzdisziplin die Stirne bot, die gleiche Rezeptur anstrebt wie Amerika, erst einmal Wachstum schaffen, auch auf Pump. Der Wahlkämpfer Obama braucht den wirtschaftlichen Erfolg, den er sich von Konjunkturprogrammen verspricht. Er begrüßt den noch Unbekannten mit Herzlichkeit. Über den Abzug aus Afghanistan haben sie Differenzen. Frankreich will früher raus. Im Kampf gegen die Krise aber könnten sie die neuen Verbündeten sein. Natürlich haben wir vor allem über die Probleme in der Eurozone gesprochen und wir beide sind uns einig, dass dieses Thema für die Weltwirtschaft von größter Bedeutung ist. Der Kampf um Wachstum muss Priorität haben, sagt Hollande. Zur gleichen Zeit aber brauchen wir auch ein Fiskalpaket, um unsere Lage zu verbessern. 4.169 Meilen trennen Washington und Berlin, schreibt die Washington Post heute. Und es fühlt sich an, als lebe man auf unterschiedlichen Planeten. Es wird interessant sein zu erfahren, auf welchem Planeten Frankreich in den kommenden Tagen Platz nehmen wird.
Führende Ratingagenturen haben erneut die Kreditwürdigkeit von Griechenland und von 16 spanischen Banken herabgestuft. Berichte, wonach Bundeskanzlerin Merkel Athen ein Referendum über den Verbleib Griechenlands in der Eurozone vorgeschlagen habe, wurden in Berlin dementiert. In der Eurozone kursieren Gerüchte über Notfallszenarien für einen Austritt des Landes aus der gemeinsamen Währung.
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz schüttelt heute viele griechische Hände. Treffen mit Spitzenpolitikern in einem Land, das bei den anstehenden Neuwahlen auch vor der Frage steht, raus aus dem Euro oder nicht.
Das, was wir tun müssen, ist, die Griechen davon zu überzeugen, dass der Weg, den sie jetzt gehen müssen, im Euro hart ist. Aber ein Weg außerhalb des Euros wäre für Griechenland wesentlich härter.
Doch der Ausstieg Griechenlands aus dem Euro wird weiter diskutiert. EU-Handelskommissar de Gucht spricht in einem Interview von einem Endspiel mit offenem Ausgang. Die Kommission beschäftige sich bereits mit Notfallszenarien. Die erste offizielle Bestätigung für solche Pläne oder doch nicht? Ich kommentiere keine Szenarien oder Ähnliches, so der zuständige Währungskommissar. Wir bereiten uns nicht auf den griechischen Ausstieg vor. Im Gegenteil, wir arbeiten daran, Griechenland in der Eurozone zu halten. Unruhe auch in Spanien, der Bankensektor angeschlagen, 16 Institute runtergestuft von der Ratingagentur Moody's. Das sorgt für Verunsicherung an den Märkten, von einer Achterbahnfahrt ist die Rede. Spanien ist die viertgrößte Volkswirtschaft in der Eurozone und genau deshalb macht das Land vielen Experten noch mehr Sorgen als Griechenland. Kurz vor dem Sondergipfel am Mittwoch ist die Eurozone wieder in vollem Krisenmodus mit zwei großen Baustellen, Spanien und Griechenland. Offiziell will die EU-Kommission von einem Ausstieg Griechenlands aus dem Euro nichts wissen. Das könnte sich nach Neuwahlen oder einem möglichen Referendum ganz schnell ändern.
Gegen die Macht der Banken und die Krisenpolitik der EU haben auch heute wieder hunderte Menschen in Frankfurt am Main demonstriert. Aktivisten des sogenannten Blockupy-Bündnisses versammelten sich am Rande des Bankenviertels, obwohl die Aktionen gerichtlich verboten worden waren. Die Polizei löste die Protestzüge auf und nahm 400 Demonstranten in Gewahrsam. Mitglieder von Blockupy warfen den Beamten gewalttätiges Verhalten vor. Für morgen erwartet das Bündnis 20.000 Menschen zu einer Großdemonstration in Frankfurt. In München haben sich die Innenminister der 6 bevölkerungsreichsten EU-Länder getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche stand ein Vorschlag der EU-Kommission, ein zentrales Reiseregister einzurichten, um Terrorismus besser bekämpfen zu können. Ein solches System gibt es bereits in den USA. Deshalb nahmen auch US-Minister an den Beratungen teil. Die Bundesregierung ist bislang skeptisch, ob ein europäisches Datenregister für Ein- und Ausreisen von Nicht-EU-Bürgern eingeführt werden kann.
Bundeskanzlerin Merkel will sich möglichst bald mit den Parteichefs von CSU und FDP, Seehofer und Rösler, treffen. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest, könne aber kurzfristig anberaumt werden, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. In der Koalition gibt es eine Reihe ungeklärter Sachfragen wie das Betreuungsgeld oder die Energiewende. Die IG Metall hat die von Opel angekündigte Verlagerung der Astra-Produktion ins Ausland kritisiert. Gewerkschaftschef Huber warf dem US-Mutterkonzern General Motors und der Opel-Führung vor, sie versuchten, die Beschäftigten der einzelnen Standorte gegeneinander auszuspielen. Er forderte den Vorstand auf, ein Gesamtkonzept für alle Standorte vorzulegen. Der Astra soll von 2015 an nur noch im günstigeren Ausland statt im Stammwerk Rüsselsheim gebaut werden.
In Sindelfingen sind die Tarifgespräche der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs offenbar festgefahren. Differenzen bestehen weiterhin beim Thema Übernahme der Auszubildenden. Strittig bleibt auch der Punkt Leiharbeiter. Die Arbeitgeberseite hat erneut vor Streiks gewarnt. Sie bietet bislang 3% bei einer Laufzeit von 14 Monaten. Die IG Metall fordert 6,5% mehr Lohn für 12 Monate. Gewerkschaftschef Huber wollte den Verhandlungsstand am Abend nicht kommentieren.
Der frühere Rüstungslobbyist Schreiber kommt unter Auflagen aus der Haft frei. Das Oberlandesgericht München hat einen Beschluss des Landgerichts Augsburg bestätigt. Schreiber muss 100.000 Euro hinterlegen und darf sein Grundstück nur mit richterlicher Genehmigung verlassen. Der 78-Jährige war wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Der Prozess muss nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes aber neu aufgerollt werden. Schreiber gilt als Schlüsselfigur in der CDU-Spendenaffäre.
Vor ihrem Abflug in die USA hat Bundeskanzlerin Merkel heute den Katholikentag in Mannheim besucht. Dabei verteidigte sie die Rente mit 67. Die Kultur der Arbeitswelt müsse sich ändern. Bislang würden die Erfahrung und Routine von älteren Arbeitnehmern häufig unterschätzt. Zum 98. Katholikentag werden bis Sonntag etwa 60.000 Besucher erwartet. Er ist Laientreffen, Glaubensfest und für viele Gläubige Gelegenheit zu offenen Worten und Kritik an ihrer Kirche.
Das Skandalspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC Berlin hat heute das Sportgericht des Deutschen Fußballbundes beschäftigt. Die Partie stand mehrfach vor dem Abbruch. Beim Stand von 2:2 waren kurz vor Schluss Fortuna-Anhänger auf den Rasen gestürmt. Das Relegationsspiel konnte erst nach 20-minütiger Unterbrechung beendet werden. Hertha will, dass das Spiel wiederholt wird. Über das Verfahren vor dem DFB-Sportgericht jetzt live aus Frankfurt am Main mein Kollege Andreas Clarisse.
Auch nach 6,5 Stunden hat das DFB-Sportgericht immer noch kein Urteil gefällt. Aber eins ist sehr deutlich geworden. Die über 900 Ordner von Fortuna Düsseldorf eingesetzt haben nicht genug unternommen, um die Erstürmung des Innenraums zu verhindern. Und genau diese Erstürmung führte bei einigen Berliner Spielern dazu, dass sie Angst, ja sogar Angstzustände bekommen haben, so die Argumentation des Berliner Rechtsanwaltes. Diese Argumentation wollte der Vorsitzende Richter allerdings nicht immer folgen. Er zog einige Aussagen sehr in Zweifel. Das wiederum führte dazu, dass der Berliner Rechtsanwalt dem Vorsitzenden Richter eine unfaire Prozessführung vorwarf. Man sieht, es wurde und wird immer noch mit harten Bandagen gekämpft. Und egal, wie das Urteil ausfallen wird, der Unterlegene, die unterlegene Mannschaft, die unterlegene Verein wird auf jeden Fall in Revision gehen. Das Urteil allerdings wird nicht mehr heute bekannt gegeben, sondern erst am kommenden Montag um 15 Uhr. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
In München steigt die Spannung vor dem morgigen Champions-League-Finale. Der FC Bayern trifft in seinem Heimstadion auf den FC Chelsea. Die UEFA rechnet mit mehr als 300 Millionen Fernsehzuschauern weltweit.
Chelsea bezieht in Münchens Innenstadt das Hotel. Und wir kennen als erstes, dass der Hype um dieses Spiel der Spiele gewaltig ist. Und als zweites, dass es
ganz wichtig ist, dass ich eben die Gelassenheit, die Ruhe ausstrahle, wie ich das eigentlich über die ganze Saison getan habe.
Die Stimmung in der Bayern-Mannschaft noch ganz locker und doch konzentriert. Die Stars in Schuss, die Fans lautstark. München rüstet sich zum Finale rot-weiß, zum Finale Dachorn, das für verzweifelte Nachzügler sehr teuer sein kann.
Wir haben den Hunger, den Willen, diesen Pokal zu holen.
An der Arena noch nichts los. Die Menschenmassen konzentrieren sich auf die Innenstadt. 180.000 werden morgen erwartet. Der Sicherheitsaspekt hoch. München ist gut gerüstet für die trinkfreudigen Engländer. Bei Chelseas Abschlusstraining übrigens verlief alles wieder gesittet.
Der Sänger Dietrich Fischer-Dieskau ist tot. Er starb heute im Alter von 86 Jahren im bayerischen Berg am Starnberger See. Fischer-Dieskau galt als bedeutender Vertreter des romantischen Liedgesangs, machte aber auch als Opernbariton, Musikpädagoge und Schriftsteller Karriere. Der gebürtige Berliner hatte mehr als 3000 Lieder in seinem Repertoire.
Wächter bleiben Diebe, die alle viel lieben.
Dietrich Fischer-Dieskau war ein musikalisches Allround-Talent. Er war Opernsänger, dirigierte und unterrichtete. Doch vor allem war er der Liedersänger schlechthin. Eine besondere Bedeutung hatten die Lieder Franz Schuberts für ihn. Er selbst bezeichnete Schuberts Liederzyklus Winterreise als seine größte Herausforderung. Begonnen hatte seine Karriere kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit nur 22 Jahren sprang Fischer-Dieskau ohne Probe für einen erkrankten Solisten ein und begeisterte Publikum und Kritiker. Startschuss für eine internationale Karriere an den großen Opernhäusern der Welt. Ob auf den Opernbühnen oder beim Liederabend, Kritiker rühmten seinen präzisen Gesang, seinen Willen, immer weiter zu lernen und an sich zu arbeiten. Nach mehr als 45 Jahren in den Konzertsälen der Welt zog sich Fischer-Dieskau 1992 zurück. Aber nur als Sänger von der Bühne. Er arbeitete weiter als Buchautor, Lehrer und Dirigent.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 19. Mai.
Zwischen einem Atlantiktief und einem Hoch über dem Baltikum fließt feuchtwarme Mittelmeerluft nach Deutschland. Und so steigen am Wochenende die Temperaturen, aber auch das Schauer- und Gewitterrisiko wird vor allem in der Westhälfte größer. Heute Nacht sind noch einzelne Schauer unterwegs. Später klart es besonders im Süden und Südosten zum Teil auf. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag von der Uckermark bis zur Lausitz sowie in Bayern häufig sonnig, sonst mal Sonne, mal Wolken und vor allem ab den Nachmittagsstunden entwickeln sich mancherorts Schauer oder Gewitter. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden aus Süd, im Süden aus Südost bis Ost. Heute Nacht im Bayerischen Wald kühle 3, am Niederrhein bis 12 Grad. Auf Rügen morgen 18, sonst 19 bis 24, im Breisgau bis 26 Grad. Am Sonntag wird es noch etwas wärmer bei ähnlichem Wetter. Am Montag mal freundlich, mal wolkig und im Tagesverlauf zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Auch am Dienstag wechselhaft. In der Südhälfte kann es auch längere Zeit regnen.
Um 23.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit Tom Buro und den Tagesthemen. Wir zeigen Ihnen, warum der Börsengang von Facebook so umstritten ist und wie die englischen Fußballfans schon heute in München feiern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.